بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren stehen geblieben beim Hadith 199, und zwar im Kapitel 79. Den Wudu wegen des Schlafes erneuern. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages abgehalten wurde, das Isha-Salat zu verrichten. Er schob es hinaus, bis wir in der Moschee eingeschlafen waren. Dann wachten wir auf und schliefen wieder ein. Dann wachten wir erneut auf und schliefen wieder ein. Hiernach kam er zu uns heraus und sagte, es wartet niemand außer euch noch auf dieses Salah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Dieser Hadith ist eine mögliche Antwort auf die Frage, muss man nach dem Schlafen den Wudu erneuern, ja oder nein? Und dieser Hadith erweckt den Eindruck, dass die Leute in der Moschee auf das Isha-Gebet gewartet haben und eingeschlafen sind und danach ihr Gebet verrichtet haben, ohne ihr Wudu erneuert zu haben, wie wir auch gleich in der nächsten Überlieferung noch deutlicher sehen werden. Außerdem weist dieser Hadith darauf hin, dass dieser Hadith in einer Zeit geschehen ist, in der noch wenige Muslime auf der Welt waren, da der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es wartet niemand außer euch noch auf dieses Salah. Also offensichtlich war die Gruppe der Gläubigen eine sehr kleine noch. Und diese Formation hilft uns beim Tarjih, wenn wir schauen wollen, welche Überlieferungen Vorrang haben vor anderen. Und die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sagen, dass der Schlaf an sich kein Naqid ist. Das Schlafen an sich ist kein Grund, den Wudu zu verlieren, sondern er ist es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgrund des Schlafens den Wudu verloren hat. Und den Wudu verliert man durch Darmwind oder durch sein Geschäft, indem er sein Geschäft verrichtet, sein großes oder kleines, oder durch einen Samenerguss im Schlafen, ähnliches. All das führt zur Ungültigkeit des Wudu. Und da man im Schlaf nicht merkt, was geschieht, ist das Schlafen ein Grund dafür zu sagen, es kann sein, dass was ausgetreten ist, und deswegen gehen wir davon aus. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas austritt, wenn man schläft, ist groß, da die Muskeln sich entspannen. Und deswegen, aber die Frage ist eben, was ist die Form des Schlafes, die dazu führt, dass man den Wudu verliert? Und da schauen wir uns auch die nächste Überlieferung an. Und zwar sagte Anas radiallahu anhu, die Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam pflegten, wenn sie auf das Isha-Salah warteten und schon den Kopf auf die Brust senken ließen, zu beten, ohne den Wudu zu erneuern. Abu Dawud sagte, Shu'ba berichtet über Qatada zusätzlich, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam senkten wir schon unseren Kopf. Ibn Abi Aruba überlieferte ihn über Qatada mit einem anderen Wortlaut. Dann kommt in etwa dasselbe und dann wieder in etwa dasselbe. Und all diese Überlieferungen, wie wir jetzt schon sehen, relativieren diese Angelegenheit. Es geht also nicht darum, dass sie sich hingelegt haben und stundenlang geschlafen haben und gewartet haben, bis der Prophet hinauskam, sondern wenn man sehr müde ist, schließt man die Augen und verfällt manchmal einem Sekundenschlaf und senkt seinen Kopf, ist aber noch bei Bewusstsein. Und das ist der entscheidende Punkt. Uns geht es darum, merkt man noch, was geschieht um einen herum, dann ist man hat man noch nicht sein Bewusstsein vollkommen verloren. Deswegen, wenn man die Stimmen noch hören kann und weiß, wer spricht, oder einen Stift hören würde, wenn er hinunterfällt und ähnliches. Das sind alles Hinweise darauf, dass man sein Bewusstsein noch nicht ganz verloren hat. Denn die Regel lautet, wenn wir davon ausgehen, dass jemand Wudu hat, müssen wir uns erst sicher sein, dass man den Wudu verloren hat. Und erst bei vollkommenem Verlieren des Bewusstseins ist dies der Fall. Und deswegen ist so etwas wie ein Sekundenschlaf noch kein Schlaf, bei dem man urteilen würde, dass jemand den Wudu verloren hat. Und manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, beschreiben den Zustand, indem sie sagen, er sitzt auf seinem Gesäß oder ähnliches. All dies, weil das Hinweise darauf sind, dass er sein Wudu noch nicht verloren hat. Aber der entscheidende Punkt, an dem wir uns halten wollen, ist die Sache mit dem Bewusstsein. Allahu a'lam. Hadith 201. Anas ibn Malik sagte, einmal wurde die Iqama für das Isha-Salah ausgerufen. Da stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe ein Problem. Da stand er sallallahu alaihi wasallam auf und unterhielt sich so lange mit ihm, bis die Leute oder ein Teil von ihnen bereits schlummerten. Dann führte er sie im Salah an. Er erwähnte keinen Wudu. Taban, entscheidender Punkt in diesem Hadith ist, dass die Leute bereits schlummerten, und schlummern auf Arabisch Sinah ist die Vorstufe des Schlafens. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Und diese Stufe ist ja eine Vorstufe des eigentlichen Schlafens, und deswegen führt sie noch nicht zum Wudu-Verlust nach diesem Hadith und stärkt das, was wir vorhin gesagt haben. Dieser Hadith weist auf eine Regel hin, die sinngemäß besagt, wenn es zwei Dinge gibt, die zu erledigen sind, eine davon dringend ansteht und die andere hinausgeschoben werden kann, dann zieht man diejenige Sache vor, die dringend bevorsteht. Und so, und hier ist es das Salah, das bevorsteht, das hinausgeschoben wurde, und das Problem des Mannes. Der Mann hat ein Anliegen gehabt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, das anscheinend dringend besprochen werden musste und nicht Zeit hatte, es hinauszuschieben. Entweder weil das Problem akut war und tatsächlich vielleicht größer würde, wenn man länger gewartet hätte, oder weil es ihm unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt. Und wie ihr wisst, soll man nicht beten, während man Haqin ist, das heißt seine Notdurft verrichten muss, weil man hier abgelenkt ist. Wenn ich mit meinem Problem abgelenkt bin und nicht weiß, zum Beispiel das, was ich gesagt habe, ist jetzt meine Frau geschieden oder ist meine Frau nicht geschieden, wie soll ich mich im Gebet konzentrieren? Deswegen soll erstmal das Problem gelöst werden und danach verrichtet man sein Salah und hat dann ein ruhiges Gewissen. Na, und hier zeigt sich auch, dass der Prophet a.s. manchmal die Gemeinschaft hat warten lassen zugunsten einer einzelnen Person. Und deswegen, wenn man sieht, dass der Imam später kommt in die Moschee oder sich mit jemandem unterhält, dann gehen wir davon aus, dass der Imam der Meinung ist, dass dieses Gespräch gerade wichtiger ist als das Gemeinschaftsgebet. Denn das Gemeinschaftsgebet hat Zeit, aber dieses Gespräch hat eventuell keine Zeit. Und deswegen gehört es zum guten Denken über die anderen, dass man davon ausgeht, dass sie wissen, was sie tun und wichtigere Sachen vorziehen vor weniger wichtigeren Sachen. Ibn Abbas sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete, sich schlafen legte, schnaubte und hierauf aufstand und betete, ohne den Wudu durchzuführen. Yani schnaubte, das heißt also, er hat schon tief geschlafen. Ibn Abbas sagte, ich sagte zu ihm, du hast gebetet, ohne Wudu gemacht zu haben, obwohl du geschlafen hast. Er antwortete, Wudu muss man nur durchführen, wenn man sich seitlich schlafen gelegt hat. Der Überlieferer Uthman fügte hinzu, denn wenn du dich seitlich hinlegst, sind deine Gelenke entspannt. Gemeint ist offensichtlich im Gegensatz dazu, wenn man sich auf den Rücken hinlegt oder sitzend schläft. Abu Dawud sagte, die Aussage, dass man den Wudu nur erneuern muss, wenn man sich seitlich schlafen gelegt hat, ist ein Munkar-Hadith. Munkar-Hadithe sind eine Stufe der Nicht-Authentizität. Schwächer als Daif. Taban, diese Überlieferung ist Daif. Deswegen bauen wir darauf nichts auf, was zu dieser Sache tut, und zwar dem, dieser Angelegenheit, ob man den Wudu verliert oder nicht durch den das Schlafen. Aisha sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Augen schlafen, mein Herz aber nicht. Dieser Hadith oder diese Aussage von Aisha radiallahu ta'ala anha von Abu Dawud überliefert, macht an dieser Stelle insofern Sinn, dass wir sagen, selbst wenn jemand sich darauf berufen würde, so ist dies ein Spezialfall des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du kannst ihn nicht vergleichen mit anderen Menschen. Genauso, für den Propheten gab es bestimmte Sachen, die nicht für andere galten, richtig? Diese Sache zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel, dass seine Träume Offenbarungen waren von Allah Azza wa Jal. Das geht auch in Schwingen. Dass er a.s.w. mit mehr als 4 Frauen gleichzeitig verheiratet sein durfte. Ja. Und so gibt es bestimmte Dinge, die für ihn, dass er heiraten durfte ohne Mahr, ja, und ohne yani, Einverständnis. Auf jeden Fall, es gibt Dinge, die sind speziell für ihn. Und wenn wir das wissen, dass es eine bestimmte Sache nur für ihn gilt, dann ist das kein Argument gegen die anderen Beweise, die sich an alle anderen richten, außer an ihn, alayhi salatu wasalam. Also keiner kommt auf die Idee und sagt, der Prophet, alayhi salatu wasalam, hat ohne Mahr geheiratet, und deswegen dürfen wir auch ohne Mahr heiraten. Ja? Das geht nicht, weil es einen Textbeweis gibt, der das ausdrücklich sagt. Oder jemand sagt, der Prophet, alayhi salatu wasalam, war gleichzeitig mit 9 Frauen verheiratet, also dürfen wir auch mit 9 Frauen verheiratet sein. Denn dadurch würdest du Textbeweise gegenseitig ausspielen, das kann nicht sein. Und für unseren Propheten a.s.w. gelten bestimmte Regeln, wenn der Text auch darauf hinweist. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Augen sind wie die Schnur des Afters. Wer also schläft, soll den Wudu erneuern. Das ist einer der wichtigsten Hadithe diesbezüglich, in Bezug auf den Schlaf. Und der genau auf das hinweist, was wir gesagt haben. Es geht nicht um den Schlaf an sich. Und es geht darum, dass wenn man schläft, kann es sein, dass etwas austritt wie Darmluft. Und deswegen sagte der Prophet a.s.w. وِكَاءُ السَّهِي الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّ. Also, die Augen sind wie die Schnur des Afters. Schläft man, dann ist sozusagen diese Schnur gelöst. Wer also schläft, soll den Wudu erneuern. Und hier sehen wir auch, wenn wir als Faqih an die Sache herangehen, wir haben Hadithe, wo es heißt, sie haben geschlafen vor dem Isha-Gebet und dann gebetet, ohne Wudu zu erneuern. Alles, was wir vorhin gelesen haben, waren keine Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Einzige, was wir hatten, war die Handlung von Ibn Abbas, die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Ibn Abbas. Das war schwach überliefert und wir wissen, dass es spezielle Dinge gibt für ihn, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Aber authentisch und eine klare Aussage ist, man nama falyatawadda. Wer schläft, soll den Wudu erneuern. Das heißt, die sowieso gelten Aussagen vom Propheten, alaihi sallallahu alaihi wasallam, als eindeutige Botschaft an die Ummah. Im Gegensatz zu Dingen, die er getan hat, die sich interpretieren lassen, die sich unterschiedlich verstehen lassen. Ja? Und deswegen sagen wir immer, wenn wir einen Konflikt haben zwischen dem, was der Prophet a.s.w. gesagt hat und getan hat, dann hat seine Aussage Vorrang. Ja? Grundsätzlich gesehen hat seine Aussage Vorrang. Gibt auch Ausnahmen, aber das ist normalerweise der Fall. 80. Wenn man in Unreinheiten tritt, das heißt die Frage, was ist, wenn man in eine Unreinheit tritt? Muss man dann den Wudu erneuern? Manche sagen, ich habe Unreinheit berührt, Urin oder ähnliches, muss ich dann, oder etwas Najis ist, wie Alkohol oder Schweinefleisch oder Maita, verendetes, muss ich dann mein Wudu erneuern? Ja oder nein? Die Frage ist deswegen sinnvoll. Warum? Weil wenn man sein Geschlechtsteil berührt, muss man den Wudu erneuern. Der Prophet sagt, man massa dakarau, falyatawadda. Wer sein Geschlechtsteil berührt hat, soll den Wudu erneuern. Und wir wissen, dass das die Stelle ist, an der die Unreinheiten austritt. Also könnte man meinen, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das heißt, auch das Berühren der Unreinheit, die ja dort austritt. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagte, wir pflegten den Wudu nicht zu erneuern, wenn wir in eine Unreinheit traten. Ebenso haben wir unsere Haare nicht gebunden und unsere Kleidung nicht umgeschlagen. Also, er sagt dir, diese Sache habe nicht nur ich nicht gemacht, sondern auch andere. Und wenn der Prophet a.s. uns darauf hinweisen wollte, dass wir den Wudu erneuern müssen, hätte er uns das gesagt. Das ist, was er sagen will. Und deswegen Dinge, die ich zur Zeit des Propheten a.s. rumgesprochen haben und bekannt gewesen sind und dazu keine Stellung genommen wurde seitens des Propheten a.s., weist darauf hin, dass diese Angelegenheit so ist, wie die Leute es auch dann gehandhabt haben. In diesem Fall, dass sie eben den Wudu nicht erneuert haben. Und dass sie unsere Haare nicht gebunden haben, denn das ist eine Art, also gemeint ist beim Gebet, dass jemand hat lange Haare und offene Haare und er ist sich zu eitel, jetzt sich niederzuwerfen und will nicht, dass seine Haare ebenfalls auf den Boden gelangen. Deswegen macht er sich einen Zopf oder bindet die Haare oder zieht eine Mütze an oder irgendwas, damit seine Haare nicht, die Frisur sozusagen nicht auf den Boden gelangt. Oder auch die Kleider. Also auch die Kleider, dass manche Leute ihre Kleider zum Beispiel, ihr wisst ja, wenn man Sujud macht und man hat Ärmel, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass natürlich der Boden auch die Ärmel berührt. Und nicht jeder hat gebetet, wie wir heute auf dem Teppich. Es gibt auch Leute, die beten noch auch heute noch auf Sand oder auf Boden, der eben nicht so sauber ist, wie wir das vorstellen. Und deswegen machen sie dann ihre Ärmel zurück und beten. Und dieser Zustand ist eine Sache, die ziemt sich nicht vor Allah so zu stehen. Es ziemt sich nicht vor Allah so zu stehen, sondern man soll sich so kleiden, wie es anständig ist. Ja, wie es anständig ist. Natürlich im Rahmen des Gesetzes. Und deswegen hat der Prophet a.s. gesagt, mir wurde angeordnet, mich auf 7 Knochen niederzuwerfen und weder meine Kleider hochzuziehen, noch meine Haare zu binden. Dann machen wir an dieser Stelle Stopp und gehen zu den Fragen über, falls es Fragen gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam, barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wir waren stehen geblieben beim 81. Kapitel auf der Seite 114. Und zwar lautet das 81. Kapitel Darmwind während des Salah. Es gibt im Hadith 205. Ali ibn Talq berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wenn jemand von euch im Salah Wind lässt, soll er fortgehen, den Wudu erneuern und das Salah wiederholen. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslim kathira. Dieser Hadith beinhaltet natürlich eine Fiqh-Angelegenheit, die unabhängig von der Umstrittenheit des Hadithes und seiner Authentizität, wie ihr sehen könnt, sind die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, unterschiedliche Ansicht über die Überlieferung. Aber entscheidend ist, dass die Aussage, wenn jemand von euch im Salah Wind lässt, soll er fortgehen, den Wudu erneuern und das Salah wiederholen, inhaltlich korrekt ist, inhaltlich astrein ist, denn sobald man Wind lässt, Darmluft lässt, ist die Gebetswaschung ungültig und die Gebetswaschung ist eine Voraussetzung der Gültigkeit des Salah und insofern muss man das Salah verlassen, den Wudu wiederholen oder erneuern und das Salah wiederholen. Und dieser Hadith weist eben darauf hin, dass man das Salah dann von Anfang an neu beginnt und nicht dort weitermacht, wo man aufgehört hatte. 82 Madi, Vorsamen. Unter Vorsamen versteht man die Flüssigkeit aus dem Geschlechtsteil des Mannes bei Erregung, und diese Vorsamenflüssigkeit, die Frage ist natürlich, welche Konsequenzen hat sie für die Gültigkeit des Wudu, und allgemein welche, und auch ist sie Tahir oder ist sie Najis? Das sind alles Fragen, die uns in diesem Zusammenhang interessieren. Wenn wir noch weiter tiefer greifen würden, im Fiqh würden wir noch schauen, was macht man, wenn man leidet unter einer Krankheit, wodurch dieser Vorsamen auch austritt, wenn man nicht erregt ist und diese Sache nicht unterbinden kann, wie soll man damit umgehen? Das sind alles Fragen, die man in diesem Zusammenhang stellt. Hadith 206, Ali radiallahu anhu sagte, ich litt darunter, dass bei mir regelmäßig Madhi austrat. Ich führte dann jedes Mal den Rüssel durch, sodass mein Rücken schon Risse bekam. Da erzählte ich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam davon, oder es wurde ihm berichtet. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, tu das nicht. Wenn du den Madhi siehst, dann wasch dein Glied und wasch dich so, wie du dich für das Salah wäschst. Rüssel musst du nur machen, wenn du das Wasser ausgestoßen hast. Aus diesem Hadith lassen sich einige Fragen beantworten, die wir schon gestellt haben. Und zwar Ali ibn Abi Talib, der ja mit Fatima radiallahu ta'ala anha verheiratet war, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern war er zweifach mit dem Propheten alaihi wasallam verwandt, weil er war einmal der Sohn seines Bruders, also der Sohn seines Onkels, also sein Cousin, und auf der anderen Seite war er sein Schwiegersohn. Und er litt unter dieser Art Inkontinenz, dass eben der Madhi, dieser Vorsamen, austrat, ohne dass er etwas dafür kann. Er hatte das nicht unter Kontrolle. Und die Problematik ist, er dachte offensichtlich, dass er jedes Mal, wenn das austritt, es genauso zu behandeln ist, wie wenn Sperma sein Geschlechtsteil verlässt, wodurch er Junub würde. Deswegen sagte er, ich führte dann jedes Mal den Rüssel durch, sodass mein Rücken schon Risse bekam. Taban, weil er das dann sehr häufig, also mehrmals täglich gemacht hat. Und das weist natürlich auf seinen großen Eifer hin, radiallahu ta'ala anhu, und dass er versuchte, darauf zu achten, dass seine Gebete gültig sind. Da erzählte ich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam davon, oder es wurde ihm berichtet. Da gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Manche besagen, dass er selbst gefragt hat. Andere besagen, dass Al-Miqdad radiallahu anhu die Frage gestellt hat. Und letztendlich spielt es, oder letztendlich weisen die Überlieferungen darauf hin, dass der Prophet a.s.w. wohl gefragt worden ist von Al-Miqdad und später der Prophet a.s.w. oder später Ali ibn Abi Talib sich noch einmal vergewissert hat und die Frage selbst gestellt hat. Das sind alles Möglichkeiten, die hier bestehen, weil es eine unangenehme Frage ist, wenn es letztendlich ist es ja sein eigener Schwiegervater a.s.w. Daraufhin sagte der Gesandte Allah s.a.w. tu das nicht. Und hier haben wir die Erleichterung. Und deswegen, wenn man die Gelehrten konsultiert, sich mit ihnen berät, kommt nicht immer Erschwernis, sondern es kommt auch häufig Erleichterung, weil man reimt sich manchmal Dinge zusammen, die letztendlich doch nicht korrekt sind. Der Prophet a.s. machte ihm klar, dass er den Rüssel nicht vollziehen braucht. Tu das nicht. Wenn du den Madhi siehst, dann wasch dein Glied. Also entnehmen wir daraus, dass der Madhi Najis ist. Dass der Madhi Najis ist. Und das ist ein Unterschied zwischen Madhi und Mani. Mani ist das Sperma, das beim geschlechtlichen Höhepunkt das männliche Glied verlässt. Und dieses, darüber sind die Ulama unterschiedliche Ansicht, aber wir haben gelernt im Fiqh, dass das Tahir ist. Und im Gegensatz zu Al-Madhi. Und auch in der Realität sind das zwei verschiedene Leiter. Ja, der Samenleiter ist ein anderer Leiter als derjenige, der den Madhi transportiert. Wie dem auch sei, der Prophet a.s. hat hier gesagt, dass man es abwaschen muss. Und das weist darauf hin, dass es eben und das bedeutet auch hier, es reicht nicht aus, eine Handvoll Wasser zu kippen über das Geschlechtsteil. Das kann man bei Kleidern machen, wenn der Mädi die Kleider berührt hat, weil es schwieriger ist, Kleider zu waschen. Aber das Geschlechtsteil muss gewaschen werden. Wallahu a'lam. Tu das nicht. Wenn du den Mädi siehst, dann wasch dein Glied und wasch dich so, wie du dich für das Salah wäschst. Also hat er auch hier eindeutig gesagt, dass der Wudu ungültig geworden ist. Ghusl musst du machen, wenn du das Wasser auswählst. Und auch noch hier ist wichtig, der Prophet a.s., trotz dass er wohl häufig Madi verliert, muss er trotzdem jedes Mal den Wudu vollziehen. Und der Grund ist wohl derjenige, dass er wird es maximal 5 Mal pro Tag machen müssen. Und es ist keine große Erschwernis, den Wudu 5 Mal pro Tag zu vollziehen. Okay? Und deswegen, wenn jemand nämlich an Harninkontinenz leidet, das heißt, sein Urin tritt immer aus und so, und er halt kann das nicht zurückhalten, dann sagen die Gelehrten, man reinigt sich, dann vollzieht man am Anfang der Gebetszeit den Wudu, und dann betet man so viele Gebete, man möchte, selbst wenn etwas austreten würde. Der Wudu bleibt gesetzlich gesehen gültig. Ja? Und deswegen ist es maximal, was passieren kann, dass er 5 Mal pro Tag sich reinigt und den Wudu vollzieht. Und das ist eine Sache, die man von einem Menschen erwarten kann. Die man von einem Menschen erwarten kann. Und das war auch am Anfang des Islam so, dass die Leute sich jedes Mal gewaschen haben, wenn sie sich zum Gebet aufgestellt haben. Ghusl musst du machen, wenn du Wasser ausgestoßen hast. Das heißt eben, wenn du ejakuliert hast und das Sperma ausgestoßen hast, vorher nicht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Nehmen wir noch die nächste Überlieferung, die hängt zusammen. Al-Miqdad ibn al-Aswad sagte, dass Ali ibn Abi Talib ihm anordnete, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zu fragen. Das ist, was ich meinte vorhin, zweite Art der Überlieferung. Was zu tun sei, wenn jemand sich seiner Frau nähere und Madi austrete. Er sagte, denn meine Frau ist seine Tochter und ich schäme mich, ihn zu fragen. Al-Miqdad sagte, ich befragte dann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber und er antwortete, wer so etwas bemerkt, soll Wasser darauf spritzen und sich so waschen, wie er sich für das Salat wäscht. Ja? Und das Wasser spritzen, haben wir gesagt, zieht sich auf die Kleidung. Wallahu a'lam. Eine andere Überlieferungskette in diesem Hadith sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er soll sein Glied und seine Hoden waschen. Ja? Weil wir vereinbaren die Hadith alle. Ja? Also wir schauen nicht einen Hadith an, schauen den anderen weg oder missachten den anderen. Und hier heißt es eindeutig, dass er sein Glied wascht und seine Hoden dazu. Warum? Weil man davon ausgeht, dass der Madi nicht nur bleibt, wo er ausgetreten ist, sondern auch noch woanders hinfließt. Und deswegen soll man sein gesamtes Geschlechtsteil waschen. Ali ibn Abi Talib berichtet, ich sagte zu Al-Miqdad und er erwähnte inhaltlich dasselbe. Abu Dawud sagte, Al-Mufaddal ibn Fadala und eine Gruppe anderer, sowie Al-Thawri und Ibn Uyayna, haben ihn über Hisham und dieser über seinen Vater und dieser über Ali ibn Abi Talib überliefert. Auch Ibn Ishaq berichtet ihn über Hisham ibn Urwa und seinen Vater über Al-Miqdad ibn Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erwähnte hier die Hoden nicht. Ja, das ist eine andere Art der Überlieferung. Und das ist immer natürlich ein Grund für Meinungsverschiedenheit. Wenn jetzt in diesem Fall die Hoden in manchen Überlieferungen erwähnt werden, manchen nicht, ist eben die Frage, was hat der Prophet letztendlich gesagt, alles hat. Und wir gehen davon aus, dass der eine das nicht erwähnt hat, und eben der andere sich mehr gemerkt hat. Ja, der eine Überlieferer hat etwas nicht gemerkt, was der andere nicht erwähnt hat. Deswegen schließt das eine das andere nicht aus. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Stopp. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala Segen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Wir waren stehen geblieben beim Hadith 210 auf der Seite 117. Aus dem ersten Band, immer noch im Kapitel 82, Madi, über den Vorsamen. Sahl ibn Hunayf sagte, es war für mich anstrengend geworden mit dem Madhi. Ich pflegte den Ghusl oft zu vollziehen. Dann befragte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber und er antwortete, es reicht, wenn du den Wudu vollziehst. Ich sagte, O Gesandter Allahs, und was ist mit dem, was davon auf meine Kleidung gelangt ist? Er sagte, nimm eine Handvoll Wasser und gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam mit taslimin kathira. Beim letzten Unterricht hatten wir die uns die Überlieferung angeschaut von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, der auch unter Al-Madhi litt. Und das heißt, er litt darunter, dass der Vorsamen sein Geschlechtsteil seinem Geschlechtsteil entweicht, obwohl es nichts mit einer Erregung zu tun hat. Und so ist eine Art Krankheit. Und das Problem, was sich dadurch ergibt, ist eben die Gültigkeit oder die Ungültigkeit seines Wudu und die Frage der Reinheit oder Unreinheit dieser Flüssigkeit. Und wir hatten beim letzten Mal gesehen, dass der Prophet Ali ibn Abi Talib angeordnet hat, erstens seine Geschlechtsteile zu waschen, inklusive seiner Hoden nach manchen Überlieferungen, und zweitens den Wudu zu vollziehen. Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu hat praktisch das gleiche Problem, hat auch die gleiche Antwort bekommen, allerdings hat er den Propheten etwas anderes gefragt, und zwar, was ist mit der Kleidung, die etwas abbekommen hat von diesem Madhi, und dann sagt er, nimm eine Handvoll Wasser und gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Daraus profitieren wir, dass es einen Unterschied gibt, ob Al-Madhi beim Körper ist, am Körper ist, also an den Geschlechtsteilen ist, oder ob es an den Kleidern ist. Und der Unterschied zwischen beiden ist deutlich, denn am Körper kann man es leicht abwaschen, bei der Kleidung ist es schwieriger und anstrengender. Und wir sind es von der Scharia gewöhnt, dass sie uns Dinge erleichtert, wenn sie anstrengend werden. Und das ist eine Bestätigung dieser Regel. Insofern reicht es bei Kleidern, wenn man seine Hand voll macht mit Wasser und sie gießt auf die entsprechende Stelle. Das heißt, selbst es bleibt auf jeden Fall noch etwas übrig, aber Wasser gewinnt an Oberhand, was die Menge angeht, und dann interessiert uns nicht mehr der Madhi, der noch an der Kleidung ist. Und das weist darauf hin, dass dieser Madhi zwar Najis ist, allerdings eine abgeschwächte Form von Najasa hat. Ja? Weil jeder von uns weiß, dass wenn er Madhi ist klebrig und wenn er Wasser darüber kippt, wird es deswegen nicht verschwunden sein. Ja? Aber trotzdem urteilen wir, dass dieses Kleidungsstück gesetzlich gesehen Tahir ist und verrichten unsere Gebete darin. Und auch ähnlich ist es bei der Frau, auch wenn das Blut Najis ist, aber wenn eine Frau nach der Menstruation oder durch die Menstruation ihre Kleider verschmutzt hat, durch das Najasa-Blut, durch das Menstruationsblut, so kriegt sie das manchmal nicht ganz weg, selbst nach dem Waschen nicht. Und das, was davon übrig bleibt, ist ebenfalls unerheblich. Denn wäre es erheblich, wäre es auch wiederum eine Erschwernis. Und sie müsste deswegen ein zweites Kleidungsstück haben. Und die Scharia legt ihr solche Sachen nicht auf. Die zweite wichtige Angelegenheit, die wir aus dieser Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen, ist, dass er uns sagt, die bloße Überzeugung einer Sache reicht aus und man muss keine Gewissheit haben. Denn er sagte, gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Auf Arabisch, فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. ترى heißt, du siehst, du denkst, du meinst. Das heißt also, hat er in diesem Fall hundertprozentige Gewissheit? Nein, muss nicht sein. Du denkst, in welchem Bereich? Weil manchmal kann man es sehen, manchmal kann man es nicht sehen. Und die Frage ist eben, was ist, wenn man es nicht sehen kann? guck, wo du denkst, dass in der Regel der Mahdi gewesen sein muss, oder der Naam, der Mahdi gewesen sein muss, und an diese Stelle kippst du es darüber, auch wenn du keine 100% Gewissheit hast. Warum? Weil unsere Regeln in der islamischen Religion sind meistens aufgebaut auf der bloßen Überzeugung, auf der auf Arabisch Ghalabatu al-Dhann. Und man muss keine 100%ige Gewissheit haben, denn das wäre eine unglaubliche Erschwernis. Abdullah ibn Sa'd al-Ansari sagte, ich befragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über die Ursachen, warum man den Ghusl vollziehen muss, und über die Flüssigkeit, die nach dem Samenerguss austritt. Er sagte, dies nennt man Madhi. Jedes männliche Tier sondert Madhi ab. Wasche dein Geschlecht davon rein und deine Hoden, und wasche dich dann so, wie du dich für das Salah wäschst. In dieser Überlieferung haben wir einen wichtigen Zusatz, auf den wir schon hingewiesen haben. Und zwar, der Prophet a.s. fragte über die Ursachen des, wurde über die Ursachen des Ghusl gefragt. Das heißt, aufgrund welcher Dinge muss man denn überhaupt Ghusl machen? Aber er wurde auch gefragt über die Flüssigkeit, die nach dem Samenerguss austritt. Das heißt also, gemeint ist offensichtlich der Mahdi. Offensichtlich der Mahdi. Warum? Weil diese Flüssigkeit ist es, die vor dem Samenerguss beim Mann austritt und hinterher nach austritt, wie man das so sagen kann. Und diese Flüssigkeit, wie wir gesagt haben, ist Najis. Und der Prophet a.s. sagte, dies nennt man Mahdi, also das ist schon dann eindeutig. Und er sagte, jedes männliche Tier, ja, wie heißt es, sondert Mahdi ab. Das ist eine zusätzliche Information, die der Prophet uns gegeben hat, a.s., die wir sonst nicht gewusst hätten. Und das ist auch gut, wenn man jemanden etwa auf etwas hinweist, mehr als er eigentlich gefragt hat, wenn darin ein Nutzen liegt. Und er sagte, und an diese Sache, woher soll der Prophet das wissen, a.s., welcher Mensch kennt jedes männliche Tier auf der Welt? Ja? Die Menschen entdecken heute immer wieder neue Tiere, die sie vorher nicht gesehen haben. Wasche dein Geschlecht davon rein, also ist es Najis, und deine Hoden. Und das war der Grund, warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Mahdi auch dahin gelangt, ist groß, und wir sollen ja so handeln, nachdem wie wir überzeugt sind. Und wasche dich dann so, wie du dich für das Salah wäschst, das heißt, vollziehe den Wudu. Und das weist darauf hin, dass diese Flüssigkeit, wenn sie das Geschlechtsteil verlässt, der Wudu ungültig geworden ist. Abdullah ibn Sa'd sagte, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes fragte, was darf ich mit einer Frau machen, wenn sie menstruiert? Er sagte, alles, was über dem Untergewand ist. Und er erwähnte auch, dass man mit der menstruierenden Frau zusammen essen darf. Danach erzählte er den Rest der Überlieferung. Wir nehmen auch gleich die nächste hinzu. Mu'adh ibn Jabal sagte, radiallahu anhu, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was man als Mann alles mit seiner Frau tun darf, wenn sie menstruiert. Er sagte, alles, was über dem Untergewand liegt, sich dessen zu enthalten, ist aber besser. Abu Dawud sagte, er meint den Hadith, nicht besonders stark. Die beiden Überlieferungen handeln ja, wie wir sehen können, vom selben. Wenn die erste authentisch ist, so stört uns nicht, dass die zweite unauthentisch ist. Allerdings haben wir trotzdem einen weiteren Vorteil von der nächsten Überlieferung. Zunächst einmal ist eben die Frage, was darf man mit einer Frau oder mit seiner Frau machen, wenn sie menstruiert? Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat es verboten, dass man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat, während sie ihre Menstruation hat. Und das gleiche gilt, während sie Wöchnerin ist, das heißt, wenn sie im Wochenbett ist, also nach der Geburt. Und trotzdem hat ein Mann Bedürfnisse, die würden sie 6 Tage, 7 Tage nicht gestillt, oder bei einer Wöchnerin vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen oder vielleicht sogar 5 Wochen nicht gestillt, kann das ein großes Problem sein. Und damit der Mann nicht Verbotenem verfällt, hat der Islam alhamdulillah erlaubt, dass er trotzdem seine Ehefrau genießen darf, allerdings nicht im Bereich des Untergewandes. Der Untergewand legt eine Frau an, einfach als Sicherheitsmaßnahme, damit der Mann seine Grenzen nicht überschreitet. Und die Tatsache, dass er auch erwähnte, dass man mit der menstruierenden Frau zusammen essen darf, ist wohl, weil es ein Überbleibsel aus dem alten Judentum ist, dass sie, wenn eine Frau ihre Menstruation hatte, sie aus dem Haus rausgeschickt haben und sie nicht unter dem gleichen Dach haben leben lassen und man nicht mit ihr zusammen essen durfte und trinken durfte und ähnliches. Und der Islam hat diese Sachen aufgehoben und klar gemacht, dass diese Sachen nicht zur Religion gehören. Und ansonsten, wie gesagt, wir kennen das in unserer Religion nicht, aber das ist ein Überbleibsel. Und deswegen hat auch Aisha radiallahu ta'ala anha gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar den Koran gelesen hat und mit seinem Kopf in ihrem Schoß lag, während sie ihre Menstruation hatte. All dies, um klarzumachen, dass man einer Frau örtlich nicht aus dem Weg gehen muss, nur weil sie Ha'id ist, weil sie ihre Menstruation hat. Und bei der nächsten Überlieferung gibt es einen Zusatz, wo es heißt, sich dessen zu enthalten ist besser. Unabhängig von der Überlieferung an sich, ist es immer besser, Verbotenem aus dem Weg zu gehen, wenn man Angst hat, das Verbotene zu begehen. Allerdings kann das Verbotene auch darin liegen, dass man nicht zu seiner Frau geht und das Verbotene auf verbotene Art und Weise ersucht. Deswegen ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen, und das ist sicherlich abhängig vom Mann. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.